von meiner Seite. Navina und ich, wir freuen uns immer ganz arg, wenn wir hier sein dürfen. Ganz besonders freut mich, dass der Johann sich ausruhen darf. Dann kommt er wieder frisch und ermuntert aus dem Urlaub zurück, hoffe ich. Und als ich mit ihm darüber gesprochen habe, was dran ist in dieser Predigtreihe, die er gerade macht, Kolosserbrief, da dachte ich zuerst, jo, Kolosserbrief, das ist ganz nett. Aber als ich dann gesehen habe, es ist Vers 18 im dritten Kapitel folgende, wo es um Ehe geht und so weiter, so die praktischen Themen, da habe ich schon geschluckt und gedacht, oje, mal schauen, was wir daraus machen können. Es ist wirklich eine Herausforderung, diese Predigtreihe, die ihr da euch vorgenommen habt. Und es geht heute um echte Freiheit, praktische Jesus-Nachfolge. Wie wirkt sich das Leben ganz konkret dann aus, wenn wir das alles umsetzen wollen, was wir von Paulus gehört haben? Und Paulus, der ist da immer sehr direkt. Und wir fragen uns zunächst mal, Freiheit wovon und wofür? Im ganzen Mai habt ihr die Predigtreihe gehabt. Jetzt im Juni war eine kleine Pause. Ich beginne noch mal ganz kurz am Anfang von Kapitel 3. Das springt einem geradezu ins Auge. Paulus geht hier von der Theorie in die Praxis über, von der Theologie zur Auswirkung im Leben. Was wird da draus? Was ist die Antwort des Christen auf die gute Nachricht, die er gehört hat? Und Paulus, der ist zu Beginn des dritten Kapitels vom Stil her so, wie er ganz oft ist. Krasse Gegensätze. Neu versus alt. Rein, unrein. Tod, lebendig. So bringt es Paulus oft auf den Punkt. Und auch an dieser Stelle, zu Beginn des dritten Kapitels, weist er auf einen starken Kontrast hin. Und zwar oben und unten. So bringt er das in den ersten zwei Versen auf den Punkt. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Oben, unten. Das ist der Gegensatz, den er hier aufmacht. Und Johann hat da auch drüber gepredigt. Ich habe ein bisschen in die Predigtreihen reingehört. Es geht Paulus drum, was ist unser Mindset, unsere Denkweise? Worauf basiert es und wie wirkt sich das nachher aus? Zwischen einer irdischen Denkweise und einem Mindset, das himmlisch geprägt ist. Und Paulus fasst es hier ziemlich drastisch zusammen zu Beginn des dritten Kapitels. Diejenigen, die quasi mit ihrer Denkweise nach unten gerichtet sind, auf den irdischen Fokus gerichtet sind, die werden letztendlich von sexueller Unmoral, Götzendienst und bösen Verlangen verzehrt. Er führt das drastisch aus, Paulus. Die sind voll Bosheit, Neid, Habsucht, verschiedene Dinge, die er da aufzählt. Paulus ist da knallhart. Das ist wirklich ein abscheuliches Bild, das er zeichnet. Und auf der anderen Seite stellt er klar heraus, dass man als Christ, wenn man nachfolgt und das wirklich umsetzen will praktisch, ganz anders leben kann. Man ist frei, heilig, geduldig und beherrscht. Und wir müssen uns klar sein, wir leben heute in einer Welt, wie damals auch, die immer Herausforderungen hat für uns als Christen. Es fällt nicht immer leicht, Abstand zu gewinnen von dieser Denkweise. Es ist immer einfacher vielleicht in der Ehe manchmal zu sagen, naja, dann schmeiße ich doch den ganzen Battle hin. Meine Frau und ich, wir erleben das gerade so ein bisschen, wir sind jetzt ein paar Jahre verheiratet, so auch im Kollegenkreis, Bekanntenkreis, so die Leute, die mit uns so in den Anfang der Mitte der 2000er, Ende der 2000er geheiratet haben, dass da die eine oder andere Ehe zerbröselt. Es ist oft einfacher zu sagen, ich will Freiheit, mach mein eigenes Ding, muss mich nicht damit auseinandersetzen, kein Stress, auch mit meinen Kindern. Schweigen ist manchmal einfacher. Läuft's halt so, auch egal. Und auch mit anderen Konflikten. Anerkennung, was bedeutet das für mich? Lebe ich nur dafür, dass ich gut dastehe, dass ich gut rauskomme? Das sind so die großen Fragen, die man sich doch stellen kann. Und Paulus, der ist da sehr feingliedrig und stellt eigentlich für mich deutlich heraus, dass wir oft Sünde als Freiheit zunächst mal erleben. Also man denkt, das ist der einfachste Weg, das ist, ich bin frei, ich kann machen, was ich will. Aber eigentlich bedeutet Sünde Gefangenschaft und Abhängigkeit. Das ist so der Bogen, der durch dieses dritte Kapitel geht. Unterschwellig quasi als Grundlage für die praktische Auswirkung. Und Tim Challis, das ist ein kanadischer Prediger, der hat es mal ziemlich treffend auf den Punkt gebracht. The man who is most free is the man who is freed from the power of sin. Der Mensch, der am meisten frei ist, ist der Mensch, der befreit ist von der Macht der Sünde. Der Mensch, der am meisten frei ist, ist der Mensch, der befreit ist von der Macht der Sünde. Und das legt Paulus im dritten Kapitel dann konkret dar, was das bedeutet. Was ist Freiheit von Sünde? Wie wirkt sich das konkret aus im Leben? Frei ist der Mensch, der gerettet und heilig ist und versucht, ein heiliges Leben zu führen. Und klar ist auch in der Bibel, dass Freiheit nicht irgendwie grenzenlos ist. Es gibt einen Rahmen, in dem das zu geschehen hat. Und echte Freiheit, ganz praktisch, das ist heute der Fokus. In unserem Text heißt es in den Versen 18 im dritten Kapitel wie folgt: Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn ziemt. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens. Den Herrn fürchtend, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, da ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Jesus Christus. Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat. Und da ist kein Ansehen der Personen. Ihr Herren, gewährt euren Sklaven, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Ich glaube, Paulus zeigt hier eine richtige Vision auf, wie das Leben gelingen kann. Und er spricht ganz praktisch drei Bereiche zwischenmenschlicher Beziehungen an, die wahrscheinlich die wichtigsten sind. Und das schauen wir uns näher an. Ehe, Kinder und Sklaven. Sklaven, da steckt nachher gleich noch ein grundlegenderes Prinzip dahinter, das, glaube ich, auf viele andere Bereiche sich auswirkt, nämlich Anerkennung, Wertschätzung. Darum geht's, Paulus. Aber dazu mehr zugleich. Das ist das Getriebeöl zwischenmenschlicher Beziehungen. Aber wir beginnen mit Ehe. Das müssen wir uns im Doppelpack anschauen, die zwei Mahnungen oder Gebote, die Paulus hier gibt. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn ziemt. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Paulus baut den ganzen Abschnitt auf, dass er oft ein Gebot gibt und eine Motivation dazu. Warum? Unterordnen, wie es sich dem Herrn ziemt. Lieben, da stimmt es nicht ganz mit der Motivation, aber noch so ein Zusatz, seid nicht bitter gegen sie. Und ich lege den Fokus ganz bewusst auf uns Männer heute. Auf die Ehemänner ganz besonders. Denn das ist ein heißes Eisen heutzutage. In einer aufgeklärten Welt, wenn ihr mal so ein bisschen euch rumhört im Kollegenkreis oder Freundeskreis, der nicht christlich ist, die würden bei Unterordnung laut gähnen und würden sagen, also vor mehreren Jahrhunderten mag das ja noch schön gewesen sein, aber die denken bei Unterordnung an ein klares Herrschaftsverhältnis sozusagen. Ein Verhältnis, da ist der Boss, man ordnet sich unter im Betrieb, ist das klar. Der Teamleiter ist der Boss, dann gibt es da die Management-Ebene und ganz oben gibt es nochmal irgendwie einen Geschäftsführer. Klar, man muss sich unterordnen ganz unten. Aber so einfach ist es nicht hier. Rollen wir es ein bisschen umfassender auf. Ich glaube, dass das Erste, was hier rauskommt, ein Prinzip ist, das grundsätzlich in der Bibel vorhanden ist. Männer sollen leiten, Väter sollen leiten. Das beginnt beim Sündenfall. Ich habe vor einigen Monaten oder vielleicht ist auch schon ein Jahr her hier gepredigt über Adam und Eva im Endeffekt. Das Schweigen der Männer habe ich die Predigt genannt. Und im Sündenfall kommt raus in Genesis 3, dass der Mann verantwortlich ist. Der pennt im Grunde, als seine Frau sündigt, um es mal kurz zusammenzufassen, und verschläft sein Eingreifen sozusagen. Die wusste, was richtig war, Eva, weil er es ihr gesagt hatte offensichtlich, aber er stand daneben und hat entweder nicht zugehört, geschlafen oder nicht eingegriffen. Das Letzte ist das Wahrscheinlichste. Und ganz deutlich wird, dass der Mann verantwortlich ist an dem Umstand, dass Gott nachher nicht, als er in den Garten kommt, zu Eva kommt zuerst, sondern wie jeder Boss, der in seiner Firma sieht, dass irgendwas richtig scheiße gelaufen ist, kommt er zum Teamleiter, zum Mann und fragt, Junge, was ist los? Er fragt, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist und wo bist du? Das fragt er den Adam. Ganz konkret den Adam. Und im Neuen Testament kommt es noch viel deutlicher raus an vielen Stellen, aber Paulus, der auch den Kolosserbrief geschrieben hat, der bringt es im Römerbrief absolut auf den Punkt. Durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt, Römer 5. Der Clou ist, Adam heißt im Hebräischen auch Mensch allgemein. Also in Römer 5 meint Paulus den Adam 100 pro und einige Verse weiter, das war Vers 12 im Römerbrief, Kapitel 5, einige Verse weiter, nennt er ihn auch Adam bei seinem Namen. Also es ist klar, durch Adam kam die Sünde in die Welt, obwohl ja Eva die erste war, die vom Apfel oder von dieser Frucht genommen hatte. Also es ist klar, der Mann ist verantwortlich. Und deshalb ist das erste Prinzip, glaube ich, das hier verborgen liegt in diesen Versen, der Mann trägt Verantwortung. Er muss nachher den Kopf hinhalten. Und ich glaube, am Ende unseres Lebens, wenn wir einmal im Himmel sind, werden alle Männer sich verantworten müssen für ihre Ehe. Was haben sie da gemacht? Was hast du da gemacht? Was habe ich da gemacht? Und da fällt mir oft einiges schnell ein, was ich falsch gemacht habe und wo es schief lief. Könnt nachher die Navi fragen, da fällt ihr auch einiges ein, sicherlich. Und Unterordnung macht ja auch nur Sinn, wenn einer leitet. Es macht keinen Sinn, wenn es nichts gibt, worunter ich mich unterordnen kann. Klar ist auch, Paulus erwähnt es hier nicht extra immer, aber wir sind alle Christus untergeordnet. Immer, auch alle Männer. Und deshalb fange ich bei uns Männern an. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Im Epheserbrief, da bringt es Paulus noch in anderer Sprache auf den Punkt, liebt eure Frauen, wie auch Christus euch geliebt hat. Der Anspruch ist enorm. Wie Christus die Gemeinde liebt, soll ich als Mann meine Frau lieben. Also da schlucke ich immer trocken und denke mir, der hat sein Leben für uns gegeben, Jesus. Der Anspruch, die Messlatte ist wahnsinnig hoch für uns Männer. Also das ist unerreichbar, aber trotzdem ist es die Messlatte, die Gott uns vorgibt als Ehemänner. Es ist auch immer gut, sich zu fragen, was sagt der Text denn nicht? Bei den Frauen steht, sie sollen sich unterordnen. Das Pendant, logischerweise, wäre doch eigentlich, ihr Männer herrscht über eure Frauen oder leitet über eure Frauen oder regiert über eure Frauen. Das steht da aber nicht. Es steht nicht, ich glaube auch ganz bewusst steht es da nicht, weil es darum in erster Linie nicht geht. Es geht nicht um ein Herrschaftsverhältnis oder sowas. Sondern es geht um Liebe. Ehe bedeutet nicht, dass einer dominiert, dass einer entscheidet, dass einer alles macht. Liebe ist nie einseitig, von oben nach unten ein Gefälle oder so, sondern das ist ein Miteinander. Und Liebe heißt auch immer, dass die Bedürfnisse des anderen wahrgenommen werden. Also Jesus kam ja nicht in die Welt aus Jux und Dollerei, sondern der hatte eine klare Idee und Vorstellung davon, was wir Menschen brauchen. Rettung, Rettung von Sünde. Dafür hat er sein Leben geopfert. Nicht für irgendwas. Für einen schönen Nachmittag, einen Plausch mit uns. Einen kleinen Kaffeeplausch. Nein. Der hat ganz klar unser wichtigstes Bedürfnis und noch viele andere Bedürfnisse angesprochen in unserem Leben. Und darum geht's in der Ehe. Liebe ist in erster Linie die Bedürfnisse meines Gegenübers wahrzunehmen. Und nur wenn ich als Frau weiß, dass mein Mann auch meine Bedürfnisse wahrnimmt, auf die achtet und die als Priorität hat, nur dann kann das funktionieren, glaube ich. Ganz wichtiger Aspekt ist da sicherlich Kommunikation. Denn ich muss ja wissen, was hat der andere vor. Also ich muss mich als Mann öffnen und offen reden. Das fällt uns nicht immer leicht. Mir fällt es nicht leicht, über meine Gefühle zu sprechen. Männer sind gerne hart und stille Wasser. Wir machen vieles mit uns selber aus. Aber das ist in der Ehe, glaube ich, tödlich. Denn woher soll deine Frau wissen, was du denkst, was du vorhast, wie du vorgehen möchtest? Und ganz wichtig ist ja auch für mich als Mann, was braucht meine Frau am dringendsten? Was ist ihr Bedürfnis jetzt? Was liegt dir auf dem Herzen? Wo brennt es unter den Fingernägeln? Welche Kollegin nervt gerade im Job? Welches Kind bereitet ihr gerade am meisten Sorgen? Wo braucht sie praktische Unterstützung? Was ist ihr Bedürfnis? Was braucht sie von mir mehr? Wenn ich das nicht frage bei meiner Frau und immer im Gespräch bin, dann habe ich auch keine Ahnung, was sie braucht. Und letztendlich heißt doch Liebe, dass ich ihre Bedürfnisse höher stelle als meine und vorne anstelle. Ohne Fragen geht's nicht. Und das ist auch ein Aspekt, glaube ich, auf den man achten kann. Das ist so die Randbemerkung für die jüngere Generation. Darauf muss ich achten, wenn ich in der Dating-Phase bin. Wenn ich einen Typen abkriege, der mich nichts fragt und sich nicht für mich interessiert, das ist tödlich. Das wird in der Ehe nachher nicht besser. Und genauso für die Männer, die noch nicht verheiratet sind, was bedeutet Lieben? Wie setze ich das um? Auch in der Dating-Phase. Im Jugendkreis, das ist sicherlich immer ein heißes Eisen. Für uns Männer gilt auch, wenn die Messlatte so hoch ist, ohne Gebet geht es nicht. Und ganz viel Gnade. Denn wir werden immer wieder, weil wir Sünder sind, die Bedürfnisse unseres Partners aus dem Blick verlieren oder vielleicht nicht richtig einschätzen, wie dringend es ist. Falsch gewichten. Ganz viel Gebet ist da erforderlich. Nur so kann ich das umsetzen in der Ehe. Und ich glaube, nur so ist es möglich, meinen Partner zu lieben. Ich glaube praktisch, das steht jetzt nicht im Text, aber hilft es, wenn man sich immer am Tag Zeit nimmt, miteinander zu reden. Das ist die Basis. Navi und ich, wir haben uns zum Ziel gesetzt, abends immer zusammenzusitzen. Wenn die Kinder im Bett sind, sitzen wir auf der Couch und reden über den Tag, was ansteht, was wir machen wollen. Nur so geht's. Wenn da jeder vor der Glotze abhängt und dann nachher nichts mehr miteinander redet, funktioniert das nicht. Kommunikation ist das A und O. Nur so ist das Vertrauen da, die Basis dafür, dass man einander lieben kann, aber auch, dass man sich nachher unterordnen kann. Nur so funktioniert's. Für mich als Mann der schwierigere Teil ist, über diesen Vers zu predigen, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Was das konkret heißt in der einzelnen Ehe, im konkreten Lebensumstand, ob man umzieht oder was weiß ich, das ist schwierig zu sagen, weil der Text relativ offen ist, glaube ich. Klar ist, als Frau, ich ordne mich nur einem Mann unter, nämlich meinem Ehemann, nie anderen. Und das ist schon mal ein ganz gewichtiges Argument, Frauen sind nicht irgendwie schlechter gestellt. Und ich glaube auch, ganz wichtig ist, sich klarzumachen, dass Unterordnen nie bedeutet, dass ich was mache, was gegen Gottes Gebote verstößt. Oder die Leitlinien in der Bibel. Auch das ist klar. Das sind so die großen Pflöcke, die automatisch als Leitplanken da sind. Aber ich glaube, dass es bedeutet, dass ich immer Zweifel anmelden kann bei meinem Mann. dass ich immer das offene Ohr suchen kann, dass ich das auch einfordern kann und darauf hinweisen muss, wenn es nicht so läuft. Mir ist klar, manchmal gibt es Ehen, wenn später sich einer bekehrt, wo das irgendwie dysfunktional ist, weil der Mann vielleicht nicht gläubig ist, dann ist es schwierig, wie man das umsetzt. Weiß ich auch nicht genau. Da wird es knifflig. Da kann ich auch keinen Ratschlag geben. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, als Frau auch, dass man betet für den Ehemann, für die Ehe an sich, dass das gut macht und dass man an diesem Vertrauensverhältnis auch arbeitet. Und unterordnen heißt auch nicht, dass man blind hinterherläuft und macht, was der andere sagt. Das ist ein Gespräch. Liebe bei Jesus bedeutet, ich konnte, und das sieht man in der Bibel, ganz viele Beispiele, man kann immer zu Jesus kommen und offen reden. Gott hat immer ein offenes Ohr und genauso muss es hier auch sein. Nur so funktioniert's. Liebe und Unterordnung. Ich habe ganz bewusst den Fokus auf die Liebe gelegt, weil ich glaube, nur wenn dieses Verhältnis stimmt, kommt das andere automatisch. Der zweite Aspekt. Kinder. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Manchmal ist es, glaube ich, simpel. Kindern muss man nicht immer alles erklären. Bei kleinen Kindern, wie Navi und ich sie jetzt haben, da ist manchmal auch einfach wichtig, ihnen zu sagen, es gibt ein Verhältnis Eltern-Kind. Das ist so, das hat Gott sich ausgedacht und deshalb musst du heute machen, was ich sage. Es ist so. Entscheidung, Ende, keine Diskussion. Und man kann den Kindern ganz offen sagen, das ist, weil Gott sich das ausgedacht hat und weil das Gott auch gefällt. Das ist die Motivation dahinter. Weil es wohlgefällig ist dem Herrn. Mir ist klar, je älter Kinder werden, und ich will ja Kinder, die unabhängig werden und allein auf Christus ruhen, desto mehr muss ich denen auch erklären, warum ich was entscheide, und desto mehr muss ich die auch ins Boot nehmen. Einem 16-Jährigen kann ich nicht sagen, Punkt, Ende, aus, so ist es. Der will eine Diskussion mit mir führen. Der will auch wissen, warum ich das so sehe, biblisch, dass ich ihm vielleicht das eine verbiete oder das andere erlaube. Ist auch klar. Aber grundsätzlich, und damit beginnt es bei kleinen Kindern, der Gehorsam. Auf der anderen Seite kommt gleich die Warnung an die Väter, Klammer nicht an die Mütter, die wahrscheinlich einfach milder sind und da nicht anfällig sind, dass sie diese Autorität, die Gott uns Eltern gegeben hat, nicht missbrauchen. Reizt eure Kinder nicht, heißt es da. Und reizt sie nicht, damit sie nicht mutlos werden. Das schauen wir uns ein bisschen näher an, weil das ein generelles Prinzip, glaube ich, fürs Leben ist, das da dahinter steckt, das nachher für jeden von uns gilt. Schauen wir zunächst mal kurz noch auf die Väter. Ich bin davon überzeugt, dass die Väter aus einem bestimmten Grund angesprochen werden, wieder an der Stelle, und nicht die Mütter. Das eine ist vielleicht, weil Frauen nicht so anfällig sind für dieses Autoritätsgefälle in Bezug auf die Kinder. Die sind einfach netter, wenn man das so formulieren kann. Aber ich glaube auch, dass die Väter angesprochen sind, weil sie leiten sollen wieder. Da kommt das generelle Prinzip raus. Väter sind da in der Verantwortung. Ich kann mich als Vater nicht aus der Erziehung rausstehlen von meinen Kindern. Arbeiten gehen, fünf heimkommen und sagen, alles gut, juckt mich nicht, Mami hat's im Griff, ich mache da gar nichts mehr. Denn der Vater ist das Abbild für unsere Vaterbeziehung zu Gott. Auch da ist wieder die Messlatte, die dahinter steckt, glaube ich, sehr hoch. Meine Kinder sollen, wenn sie mich sehen, ein Stück weit Gott sehen, den Vater. Mir ist klar, dass das nicht bedeutet, dass der Vater Gott ist. Das meine ich nicht. Aber darauf hinweisen, mit meinen Lebensprinzipien, wie ich Vater sein lebe, soll im Idealfall auf Gott hingewiesen werden, auf Gott den Vater. Mir ist auch klar, dass das in vielen christlichen Elternhäusern praktiziert wird, aber manche hatten keinen christlichen Vater. Da war das nicht so. Das ist schwierig, das ist eine Not, die man hat. Oder manche haben überhaupt keinen Vater, sei es, weil er abwesend ist oder weil er gestorben ist. Es ist nicht immer der Idealfall. Und mir ist auch klar, ich bin Sünder. Ihr könnt nachher meine Kinder fragen, wie der Papa so ist. Ich glaube, denen fällt dann auch das eine oder andere ein, wo sie ungerecht behandelt wurden. Kinder sind da ja sehr sensibel. Für alle Eltern, mein Vater hat immer gesagt, Teenager sind die letzte Chance, die ungeschminkte Wahrheit über sich selbst zu erfahren. Die sagen dir frei raus, was du für ein Trottel bist oder wo du doppelten Maßstab anlegst oder wo du Unterschiede machst bei den Geschwistern. Den einen bevorzugst du, den lässt du das machen, mich nicht. Und Kinder sind, und jeder selber, der Geschwister hat, weiß das ja auch. Und auch wenn man keine Geschwister hat, weiß man, wie die Eltern ticken und wo sie manchmal vielleicht so nach doppeltem Maßstab messen. Also Kinder, je älter sie werden, sind auch eine gute Reflexionsmöglichkeit. Aber ich glaube hier, diese Vaterrolle, die müssen wir ausfüllen als Väter und versuchen, die Rolle, die Gott als Vater zu uns Menschen hat, ein Stück weit wiederzuspiegeln, so sage ich. So gut wir es können, aber auch da gilt, Vergebung und Gnade ist das A und O. Ich glaube, das ist so wichtig, das ist noch so der theologische Knackpunkt im Hinterkopf, den man behalten sollte. Wenn man, glaube ich, ein schlechtes Vaterverhältnis hat, dann fällt es einem vielleicht auch schwer, Gott als Vater anzunehmen in seinem Leben. Ich glaube, das ist einfacher für die Leute nachzuvollziehen, die einen Vater hatten, der abwesend war oder der nicht so gelebt hat, vielleicht weil er kein Christ war oder weil er es nicht besser geschafft hat. Aber dann fällt es einem auch schwerer, sich Gott als Vater vorzustellen. Das Zweite, was wir uns anschauen, ist das Ziel. Reizt sie nicht, damit sie nicht mutlos werden. Das Gegenteil, das will jeder. Hoffnungsvolle, freudige, selbstbewusste, mutige Kinder. So ein Charakter möchte ja jeder von uns selber sein. Niemand möchte doch das Gegenteil sein. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, den wir leben können in dieser Welt. Machen wir uns aber auch klar, das ist ein Wunsch, den natürlich auch weltliche Eltern für ihre Kinder haben. Auch ein weltlicher Mensch wird sagen, meine Kinder sollen hoffnungsvoll, freudig, selbstbewusst und mutig sein. Und da, glaube ich, das steht jetzt nicht so explizit drin, aber der Bezugspunkt ist immer klar, es ist Gott. Dieses gegenteilige, hoffnungsvolle Bild, das ist auf Gott gegründet. Und darum geht es, glaube ich. Es geht nicht darum, Freude, Hoffnung, Anerkennung aus, ich sage es jetzt mal ganz krass, weltlichen Dingen zu ziehen, materialistischem Geld, Job und Karriere, Bildung, was man sich alles vorstellen kann. Das ist wichtig und gut und alles hat seinen Stellenwert. Aber das darf nicht der Kern werden. Das sind, glaube ich, verschiedene Aspekte, die so dahinter stecken. Wie wird ein Kind mutlos, missmutig, schwermütig, desinteressiert, desillusioniert im Leben? Da ist, glaube ich, ganz viel Feingefühl erforderlich als Vater. Dass man sein Kind nicht durch harsche Worte, aber auch nicht durch das, wie man es vorlebt, mutlos macht. Paulus, der ist klar an vielen anderen Stellen im Neuen Testament. Meine Hoffnung, sagt er, ist in Christus. Und genau das ist es, glaube ich, worauf man Mut, Selbstbewusstsein, Stärke und Charakter gründen sollte. Damit man sie nicht reizt, mutlos zu werden, glaube ich, Kindern, ist es von Anfang an wichtig, sie zu lehren. Das macht ihr sicherlich in der EFG. Da bin ich überzeugt. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass man den Kindern offen reinen Wein einschenkt. Wenn ich mir die Bibel angucke, dann sehe ich, das Leben ist kein Spaziergang. Es gibt immer wieder Schicksalsschläge. Es gibt immer wieder Situationen, in denen man mutlos werden kann, die Perspektive verlieren und Hoffnungslosigkeit überhand nimmt. Sei es dass man im Studium scheitert, an Prüfungen scheitert. Ich bin auch mal durch eine Motorradführerscheinprüfung gerasselt. Das war auch so ein Tiefpunkt in meinem Leben. Also das erinnere ich mich. Als 17-Jähriger ist es ein übles Gefühl, wenn man da irgendwie Gas gibt, über die Kreuzung zischt und dann sieht, da kommt von links einer. Man hat ihm die Vorfahrt genommen, man weiß schon, hinten redet jetzt der Fahrlehrer und der Prüfer, dass alles schief gegangen ist und man steigt aus und dann sagt er nur, ja, weißt ja, was passiert ist, gell? Also 1000 Euro in Wind geblasen, nächste Prüfung. Aber das ist übel. Das kratzt am Selbstwert, insbesondere eines jungen Mannes, der da gerne brumm machen würde und halt noch nicht brumm machen kann. Das ist blöd. Aber so gibt es auch viel schlimmere Situationen, dass man irgendwie jemanden datet und dann denkt, das wird nichts. Dass man einen Studiengang gewählt hat und denkt, vielleicht doch nicht das Richtige. Dass man irgendwann in der Karriere oder im Beruf an einem Punkt ist, dass man Hoffnungslosigkeit spürt, weil die Kollegen irgendwie nicht mehr so, das Team nicht mehr so passen. Oder weil man in der Ehe angefochten ist und denkt, was ist das doch für ein Partner, den ich mir da rausgesucht habe. Hätte ich mal die Augen aufgemacht. Aber jetzt hockt man drin. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da unseren Kindern reinen Wein einschenken. Wenn ich mir die Bibel angucke, die ist voll von, ich sage es jetzt mal plakativ, Deppen und Versagern. Alle Glaubenshelden, über die ein bisschen mehr erzählt wird, über ihre Geschichte und Familie, da tun sich Abgründe auf. Männer, die ihre Frauen verraten. Abraham und Isaak, beide tappen in den gleichen Fehler rein. Die versuchen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Jakob, der lügt und betrügt, um selber die Verheißung zu erfüllen und dafür bitter bezahlt, jahrelang im Exil lebt. Menschenhändler, Josefs Brüder, das ist unterste Schicht organisierte Kriminalität. Ein Bruder, der ihm nach dem Leben trachtet, Esau, dem Jakob. Ich sage immer, das ist besser wie jeder Mafia-Thriller. Josef, Macht und Sex, wenn wir das mal anschauen, der wird versucht, da geht es um Machtpolitik, der wird eingebuchtet und so weiter. Die Bibel ist voll davon, dass es Menschen sind, die übelst sündigen. Und so sind wir alle, nicht immer so extrem. Nicht jeder ist wie David, der nachher einen Sohn verliert, weil er Mörder ist und ein Ehebrecher. Es muss nicht immer so extrem sein, aber ich glaube, es hilft den Kindern klarzumachen, dass Leid, Schicksalsschläge und die Auswirkungen der Sünde real sind. Und ich glaube, diese Mutlosigkeit, die man da bekommen kann, wenn man das alles sieht, die gilt es zu vermeiden. Dass sie wissen, ihre Hoffnung und Freude ist in Christus. Das gilt für jeden von uns. Auch wer das nicht erlebt hat in der Kindheit, kann sich fragen, ja, wie kann ich das wiederherstellen? Wie kann ich Gott so vertrauen, dass ich wieder Hoffnung und Mut habe in meinem Leben. Egal, was kommt, egal, was passiert, Krankheit im Alter, Krebs, immer wieder, je älter die Leute werden, auch im familiären Umfeld, ich kriege das mit, die Leute, die 70 sind, es ist brutal. Und ich glaube, da ist wichtig, den Kindern klarzumachen, Freude, Hoffnung und Mut hängt nicht von deinen konkreten Lebensumständen ab, sondern allein von Gott. Das ist das Entscheidende. Das heißt nicht, dass man auch mal eine schwierige Situation hat, aber das ist das Entscheidende. Und reizt eure Kinder nicht, Luther sagt, erbittert oder kränkt sie nicht. Ich glaube, das sind verschiedene Aspekte, die man sich vorstellen kann, was Paulus damit meint. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man es nicht falsch vorlebt. Wenn ich selber dieses Vertrauen, die Hoffnung und die Freude nicht in Christus habe, dann merkt mein Kind doch sehr schnell, dass das alles nur eine vorgeschobene Fassade ist. Und Kinder merken das schnell. Die merken das, wenn ich sage, ja, vertraue auf Christus, aber selber bete ich nie im Alltag. Ganz praktisch kann man das mit kleinen Kindern versuchen umzusetzen. Also Navi und ich, wir machen das, dass wir auch für Kleinigkeiten beten. Wenn was fehlt, wenn die ein Spielzeug suchen und dann so ein bisschen verzweifelt und weinerlich sind, da kann man schon anfangen, für sowas zu beten. Und Gott hilft, glaube ich, auch in Kleinigkeiten, um Kindern das klar zu machen. Aber auch bei Teenagern, wenn es darum geht, Freundschaften, Beziehungen in der Schule, auch da, das im Gebet mitzutragen und versuchen, von eigenen Fehlern zu erzählen, dass die Kinder sehen, wie hast du das gelebt, Papa, als du in der 7. Klasse warst und da gehänselt wurdest oder was weiß ich. Was hast du gemacht? Realistisch, ehrlich vorleben. Das ist das A und O. Und ich glaube auch, was so durch die Bibel geistert, ist für mich klar, es gibt strukturierte Regeln und strukturierte Konsequenzen. Die Bibel ist immer offen und ehrlich. Die Folge der Sünde ist der Tod. Das ist jetzt plakativ einseitig, aber die Auswirkungen der Sünde bleiben immer, auch wenn Heilung und Vergebung da ist. Habe ich Ehebruch begangen, bleibt ein Vertrauensbruch da, habe ich meinen Partner angelogen, dann bleibt der Vertrauensbruch, auch wenn vergeben wird im Einzelfall. Und so weiter. Die Bibel ist da offen und ehrlich, aber auch klar strukturiert. Und ich glaube, das hilft Kindern auch, wenn man klar und strukturiert vorgeht. Es sind 1600 Seiten mit Struktur, meiner Meinung nach, in der Bibel. Und nicht irgendwie Ausbrüche, Wutausbrüche und am nächsten Tag wieder nichts sagen, schweigen. So sollen Eltern, glaube ich, nicht agieren. Das war der Aspekt mit Kindern. Kommen wir zum dritten Aspekt. Sklaven, ich habe das etwas pointiert gesagt, weil es Paulus an denen abhandelt, an diesen Menschen. Aber es geht letztendlich um Anerkennung, Wertschätzung, Selbstwert. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens den Herrn fürchtend. Da steckt ein allgemeines Prinzip dahinter. Ich kann auf die Idee kommen und sagen, Sklave bin ich nicht, also interessiert mich der Vers nicht. Aber ich glaube, so einfach können wir es uns nicht machen. Denn Furcht oder Ehrfurcht soll ab einem bestimmten Grad keine legitime Motivation sein. So muss man sagen. Machen wir uns nichts vor. Wir als Menschen, wir wollen immer Anerkennung. Jeder will gut dastehen. Niemand möchte der Versager, der Loser sein. Jeder möchte anerkannt sein, gewertschätzt oder wertgeschätzt sein. Man möchte bei Freunden ankommen. Das ist ja logisch. Das ist das Getriebeöl unserer zwischenmenschlichen Beziehung. Menschen, die das aufgegeben hat, die sind schnell ausgestoßen, denn die laufen mit Ellenbogen durch die Gegend und nieten jeden um. Aber in der Regel sind wir sozialisierte Wesen. Wir wollen anerkannt sein. Von unserem Partner, von unseren Kindern, in der Gemeinde, am Job, überall. Im Jugendkreis, durch die Bank. Und bei Anerkennung und dem Selbstwert, da schwingt immer die Angst latent mit, nicht anerkannt zu werden. So banal ist es. Dass letztendlich das Gefühl des Alleinseins oder des Ausgestoßen, ausgegrenzt Seins überhand nimmt. Keiner sitzt im Jugendkreis gerne alleine. Ich erinnere mich noch an meine ersten Tage in Freiburg als Student. Ich bin da alleine über den Campus gelaufen. Das ist ein übles Gefühl, wenn man irgendwie niemanden kennt und sieht, da stehen schon Grüppchen zusammen, die kennen sich schon. Da sind ein paar, die kennen sich. Also es ist übel. Auch der neue Job, immer wenn man irgendwo Neues hinkommt, da kommt man rein in das Gebäude und man kennt in der Regel noch niemand oder ganz wenige, das ist unangenehm. Also mir ist das unangenehm. Wie ticken die anderen? Wie ist das Gefüge hier? Das ist nicht einfach. Und dahinter steckt doch letztendlich immer die Angst, eine gewisse Menschenfurcht. Akzeptieren die mich? Finden die mich okay? Oder denken die, was ist das für ein Spießer, ein Spinner? Das steckt doch dahinter. Und die Bibel ist auch klar, Anerkennung ist bis zum gewissen Grad immer normal. Ehre, wem Ehre gebührt, ist auch klar. Paulus sagt es an anderer Stelle. Es ist auch klar, dass man Leute, die Verantwortung tragen, anerkennen soll. Die Leiter in der Gemeinde, den König, heutzutage die Regierung. Es ist klar, es gibt gesunde, gute Anerkennung. Aber wenn es einen gewissen Grad überschreitet, dann wird es gefährlich. Und darum geht es hier. Wenn es oberflächlich wird. In der Bibel, das für mich markanteste Beispiel ist der Prophet Samuel. Der kommt zu Isai und der hat eine ganz bestimmte Erwartungshaltung. Damals Aussehen, Alter und Größe. Also stark, kräftig, gut aussehend und das Alter natürlich. Der älteste Sohn, der muss es sein, der wird der König. Und dann lässt er die ganze Reihe da vor sich antanzen, alle Söhne Isais, und einer ist schlechter wie der andere in Gottes Augen. Also, es wird nicht gesagt, dass sie schlechter sind, aber sie sind nicht die Auserwählten, sondern am Ende ist der Jüngste in dieser Kultur unvorstellbar. Unvorstellbar. Heutzutage wird das Kriterium Alter ersetzt durch Bildung und Karriere. Machen wir uns nichts vor. Da kommt der Arzt, da kommt der Richter und alle denken, oh, Blödsinn in Gottes Augen, muss man klipp und klar sagen. Darum geht es nicht. Das ist oberflächlich. Auf der zwischenmenschlichen Ebene, natürlich in ihrer Profession. Ich bin auch dankbar, wenn der Arzt weiß, was er tut, wenn er an mir rumschnippelt und wenn er es gut macht oder wenn er mein Loch bohrt als Zahnarzt. Also Ehre, wem Ehre gebührt. Versteht ihr, das richtige Verhältnis ist das Entscheidende. Das richtige Verhältnis ist das Entscheidende. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Und wir müssen da aufpassen mit unserer Anfälligkeit für Anerkennung. Mache ich das aus Augendienerei, Menschendienerei, wie es der Text hier sagt, um einfach den Menschen zu gefallen, oder steckt mehr dahinter? Und ich glaube, das erste Gegenmittel ist nicht Furchtlosigkeit bei Menschenfurcht, sondern Gottesfurcht. Wenn ich Gott fürchte und das der Anker ist, dann weiß ich, auch wenn ich mal Missbilligung vielleicht durch meine Nächsten erlebe, weil ich für meine Überzeugungen einstehe, kann ich das aushalten, weil ich weiß, ich bin fest gegründet. Und genauso ankert mich das Gottesfurcht, wenn ich drohe abzuheben, weil mir zu viel Ehrfurcht von anderen vielleicht oder Respekt entgegengebracht wird. Dann weiß ich, ich bin immer noch verantwortlich vor Gott. Ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn ich Gott fürchte, dann hilft mir das, weil ich meinen eigenen Selbstwert und Stellenwert in dieser Welt geklärt habe. Dann hilft mir das, Beziehungen mit anderen Menschen einzugehen. Das schützt mich davor, in falsche Abhängigkeiten mich zu begeben, weil ich die Anerkennung und den Selbstwert, den ich im tiefsten Herzen brauche, schon habe. Das gilt für Partnerschaft Ehe, das gilt für Freundschaften, das gilt im Kollegenkreis, als Kinder, als Ehemänner, überall. Das Zweite, was der Text uns sagt, in Einfalt, einfältig leben. Das Wort ist bei uns in Verruf gekommen. Das heißt so ein bisschen, also ich habe es extra nachgeschaut im Duden, weil ich bin davon ausgegangen, einfältig heißt so ein bisschen blöd. Und genauso steht es auch im Duden drin. Ein Mensch, der ein wenig blöd ist oder so. Gibt es eine Erklärung? Duden online. Aber das ist nicht das, was gemeint ist. Vor vielen Jahren habe ich einen Kurs besucht bei Volker Gäckle im Bengelhaus noch, als er dort war. Und er hat gesagt, einfältig leben. Der hat es so ganz plastisch auf den Punkt gebracht. Auf einer Falte leben. Geradlinig. Das ist ein Stück weit aus weltlicher Sicht natürlich vielleicht einfältig im negativen Sinne. Aber aus christlicher Sicht ist das doch das Geniale. Ich lebe auf einer Falte, geradlinig. Ich stehe zu dem, was ich weiß, was richtig ist. Gottes Maßstäbe. Und das bewahrt mich davor, ein bisschen doppeldeutig zu sein. Denn wenn es um Anerkennung geht, da tendiert der Mensch dazu, bei den einen, die das hören wollen, das zu sagen und bei den anderen das. Ich merke das selber bei mir, im Kollegenkreis, da ist manchmal schwierig, über knifflige Themen wie Abtreibung, Homosexualität oder gesellschaftlich sehr aufgeladene Themen zu sprechen. Warum? Weil man spürt, wenn man da eine bestimmte Position, ich sage es jetzt mal allgemein, eine konservative Position vertritt, dann wird es knifflig. Dann halten die einen vielleicht für einen Spinner. Aber genauso ist auf einer zwischenmenschlichen Ebene, das erlebt man immer wieder, wenn neue Menschen in einen gewachsenen Freundeskreis reinkommen und die vielleicht ein bisschen seltsam sind, dann redet man mit den einen vielleicht schlecht über diese Person und mit den anderen vielleicht positiv, je nachdem, wie man es braucht. Zu den Leuten selber ist man vielleicht nett, aber hintenrum redet man dann über sie. Und das meine ich mit Anerkennung, Selbstwertgefühl. Wenn das nicht gefestigt ist, dann bin ich in der Gefahr, nicht einfältig zu leben, geradlinig. Kein People-Pleaser zu sein, der je nach Situation antwortet oder sich verhält. Außerdem heißt es auch, nicht in Augendienerei. Also nicht dann, wenn es jemand sieht, nur nach einer bestimmten Art und Weise zu handeln. Das ist simpel. Ich glaube, Ob ich wirklich von was überzeugt bin und dafür lebe, das zeigt sich gerade dann, wenn keiner hinschaut, Klammer, und es eigentlich nur Gott sehen kann. Was ich zu Hause am Internet, im Computer mache, das kriegt kein Mensch mit. Ob das übel gewaltverherrlichend ist oder Pornografie ist, niemand weiß es. Aber daran zeigt sich's, ob ich treu bin, ein Stück weit. Und genauso im Job, in Abhängigkeitsverhältnissen, die normal sind und die bis zum gewissen Grad auch richtig und von Gott vorgegeben sind. Es wird immer Hierarchieketten geben. Auch da zeigt sich's, bin ich ein Heuchler oder bin ich nur fleißig, wenn der Chef gerade da ist und wenn der Urlaub hat, dann lass fahren dahin und einen faulen Lenz. Daran zeigt sich's doch. So ganz praktisch, nicht in Augendienerei, sondern wenn es eben keiner sieht. Wir haben gesehen, wir können, glaube ich, einen Riesenunterschied machen in den wichtigsten Beziehungen, die wir haben. Ehe, Familie mit Kindern, was sich immer auch im zwischenmenschlichen Bereich Freundschaft auswirkt, und Sklaven im Arbeitsumfeld, da wo wir herausgefordert sind. Und es macht einen Unterschied, ob wir eben nach oben schauen oder nach unten schauen. Was sind die Maßstäbe, die wir in unserem Leben anlegen? Wie wollen wir es umsetzen? Und ich wünsche jedem von euch, aber auch mir, von ganzem Herzen, dass wir die Kraft haben und die Bereitschaft haben, einander zu lieben, uns unterzuordnen auch, zu vergeben, dass wir immer die Bereitschaft haben, darum zu beten, das richtig zu machen. Und dass wir als Väter Weisheit haben, in den einzelnen schwierigen Situationen mit unseren Kindern richtig zu handeln. Und dass wir, wenn wir uns in Beziehungen begeben, das Getriebeöl, Anerkennung, Wertschätzung, Selbstwert, dass wir das verankern in Christus, um da den richtigen Pol zu haben. Gottes Segen wünsche ich da euch, mir, allen, dass wir da wirklich unter Gottes Gnade stehen, denn nur mit seiner Gnade, da sind wir uns im Klaren, kann das gelingen. Amen.